Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Die Gedanken, die haben unglaublich viel Macht. Aber glaub nicht allem, was du denkst. Wir nehmen das oft für bare Münze, was wir da an Gedanken immer wieder innerlich wälzen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Es gibt Stimmen in unserem Kopf, die uns einreden, wie wir sein sollten. Muss stark sein, muss durchbeissen. Nie schaffst du etwas. Immer machst du Fehler. Und diese Sätze, die können uns recht beeinflussen. Es gibt natürlich auch positive, aber auch negative. Und vor allem die negativen, die tun uns gar nicht gut, weil wir ihnen eben glauben und die uns limitieren. Diesen limitierenden Glaubenssätzen, wenn wir heute auf die Spur gehen und schauen, was wir machen können, dass die uns eben nicht mehr limitieren und wie wir anderen Sätzen in unserem Kopf mehr Raum geben können. Dazu bin ich zum Christoph Hicker gegangen, einem diplomierten Coach, Supervisor, BSO und psychologischer Berater, der auch schon ein Buch über Glaubenssätze geschrieben hat. Ich bin Tabea Kobel. Glaubenssätze, vielleicht so ganz generell, was ist das genau, wenn man es definieren müsste?
Die Glaubenssätze, die treffen wir immer wieder an im Alltag. Aber Glaubenssätze sind eigentlich wie tief verankerte Überzeugungen, die unbewusst unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Und das hat natürlich dann Wirkung in unserem Alltag, was da eigentlich in der Tiefe in uns innen abläuft. Und eben, das läuft oft unbewusst ab. Wir haben das gar nicht so im Bewusstsein, was wir da den lieben langen Tag denken. Der C.G. Jung sagt schon, bis wir am Unbewussten bewusst werden, wird es unser Leben steuern und wir werden das Schicksal nennen. Und das finde ich schon noch bezeichnend, weil wir haben dann das Gefühl, ja, es ist einfach so. Und sind uns gar nicht bewusst, dass wir eigentlich mit unseren Glaubenssätzen wieso in der Tiefe ein Fundament gelegt haben, wo wir das ganze Leben über die Glaubenssätze oder durch die Brille der Glaubenssätze letztendlich interpretieren. Mhm. Und wir sind oft gar nicht bewusst, was für eine Brille das wir anhaben, wo wir so in die Gegend raus schauen. Mhm. Und von dem her sich mit dem auseinandersetzen und zu schauen, was läuft eigentlich in der Tiefe ab, was denkt sie uns in den lieben langen Tag, das ist schon, hat Wirkung.
Das ist schon spannend, oder? Eben, was da alles in einem abgeht. Ich habe heute Morgen gemerkt, ich bin aufgestanden und ich habe kein einziges Wort geredet, bis ich irgendwie gemerkt habe, dass ich eben noch kein Wort geredet habe. Genau. Und habe irgendwo das Radio angelassen und ist ein Weihnachtslied gelaufen. Und ich habe gedacht, ich habe nachher noch ein Interview. Vielleicht fange ich mal ein bisschen anfangen zu reden, dass ich nicht töne, als wäre ich gerade aus dem Bett gekommen. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, ich habe nicht geredet, aber in mir hat es gedacht.
Ja, ja, in meinen, ja. Gell? Das sind so Gedankenfetzen, die einem durch den Kopf fliegen, sozusagen. Mhm. Und der Schönecker ist so ein deutscher Psychologe aus der Individualpsychologie. Er hat das ein bisschen erforscht und er sagt, dass wir zwischen 3'000 bis 4'000 Selbstgespräche führen pro Tag.
Wow.
Und er sagt dann weiter, nur etwa 23% von diesen Glaubenssätzen oder von diesen inneren Gesprächen sind letztendlich positiv, sind ermutigend, sind optimistisch. Und etwa 77% von diesen Glaubenssätzen sind destruktiv, sind selbstkritisch, sind abwertend. Und das finde ich noch spannend, eben, wie wir dann mit uns reden. Mhm. Und welche Aspekte da dann im Vordergrund stehen. Und dass so viel, eben fast 3/4 oder 2/3 von unseren Glaubenssätzen letztendlich destruktiv sind. Mhm. Und das hat ja dann auch wieder eine Wirkung im Aussen, weil wir könnten ja gerade so gut positiv mit uns reden. Aber das Negative ist oft irgendwo stärker und schneller wieder so die positiven Aspekte. Und da kommen wir dann vielleicht heute noch drauf, wie man denn das auch kann reframen oder eben, wie kommt man zu anderen Glaubenssätzen.
Unbedingt. Aber was mich jetzt gerade zuerst mal noch wundern würde, ist so ein bisschen, gib uns mal ein Beispiel, vielleicht von dir. Eben, was gibt es denn, wo bei dir jetzt zum Beispiel im Alltag eben so für Sätze rumschwirren in deinem Kopf? Da hast du dich dich sicher ja auch damit befasst. Du hast ja da viel Ausbildung gemacht und ja, das Glaubenssatz, ein Buch sogar auch, wo du es drinnen behandelt hast.
Genau. Genau, ja, nur schon heute Morgen eben, ist mir ein bisschen gleich gegangen. Ich habe ja gewusst, du kommst vorbei, da gibt es einen Podcast, da muss man in ein Mikrofon reinreden. Und dann sind auch schon so Stimmen auftaucht, so Altbekannte, die mich besucht haben. Ja, bist interessant genug, oder sie soll doch jemand anderen nehmen. Es gibt sicher kompetentere als mich. Und schon habe ich gemerkt, okay, da bin ich wieder in einen Fallen reingetappt von all diesen alten Bekannten. Und sich aber auf die Schliche und dann sagen, okay, ja, die kenne ich eigentlich schon. Das sind so wie Seiten von mir, wo mich da und dort begleitet. Und dann die Seiten aber auch wieder auf Abstand bringen und sagen, okay, die haben ja alle positive Absicht für mich, wenn sich die melden. Aber in der Wirkung, wenn die ständig auf dem Driving Seat, auf dem Fahrersitz hocken, dann könnte es dann destruktiv werden, wenn man dann nur noch auf die hört.
Hast du denn das früher so erlebt? Also heute kennst du es, du kannst es irgendwo entlarven, oder? Und du gehst, sag jetzt mal, aktiv dagegen an, darum hast du ja auch zugesagt, sonst hättest du wahrscheinlich abgesagt.
Ja, genau.
Wie hast du denn das früher erlebt? Wie war denn das früher?
Ja, das sind eben unbewusste Aspekte gewesen. Und ich habe es dann mehr in der Wirkung gemerkt. Ich bin vor etwa 15 Jahren, bin ich selber so in eine Erschöpfungsdepression reingelaufen. Und bin eigentlich von mir her eigentlich gut unterwegs gewesen, mit viel Elan und Schub. Und bin aber dann immer müder geworden. Und im Auseinandersetzen mit mir selber oder mit meiner Krise dazumal, habe ich dann gelernt, eigentlich mich selber besser zu verstehen und zu reflektieren, eben was eigentlich unbewusst alles denkt. Und dort bin ich so auf all die, Glaubenssätze gestossen, wie eben, ich muss etwas Besonderes sein. Nur wenn ich etwas Besonderes bin oder zu bieten habe, dann bin ich jemand. Oder ich muss es im Griff haben, ich muss alles können kontrollieren, damit ich das Gefühl von Sicherheit überkomme. Oder ich bin zuständig für Harmonie, dass sich alle im Umfeld einigermaßen wohlfühlen. Und das sind so Prägungen, die ich aus der Ursprungsfamilie wie mitgenommen habe. Das ist so wie mein unbewusster Auftrag oder meine Rolle gewesen in der Ursprungsfamilie. Und habe das Gefühl gehabt, nur wenn ich so bin, eben wenn ich etwas Besonderes bin, dann werde ich gehört, werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen. Und dann bin ich eigentlich liebenswert. Oder eben auch, ich muss es perfekt machen, ich muss es gut machen. Weil sonst ist es nicht gut genug und was denken dann die anderen darüber? Dann bin ich ja je nachdem ein Versager. Das sind so all die Gespräche, die ich gemerkt habe in der Summe, wie fest das die mich innerlich prägt und bestimmt haben. Und es hat ja auch einen positiven Aspekt, weil die treiben einem ja dann auch zu Höchstleistungen an. Also von dem her sind so Seiten, die sich dann melden. Ich sage bewusst Seiten, weil manchmal sind wir dann so identifiziert mit diesen Glaubenssätzen und haben das Gefühl, wir sind so.
Also du bist ein Perfektionist.
Ja, genau.
Hast du denn wieder den Titel irgendwann
genau,
gegeben?
Genau, ich bin ein Perfektionist oder ich muss es kontrollieren oder ich bin ein Harmoniefreak oder so. Und dann zu merken, nein, das sind Seiten, die sich melden. Und so kann man schon wieder ein bisschen auf Abstand bringen. Und das bringt schon innerlich wieder ein bisschen Luft.
Also es ist gar nicht so gut, wenn man sich jetzt so einen Titel gibt. Also wenn man sich wie identifiziert mit so etwas.
Ja, es ist halt dann wie innerlich wie eine Festlegung. Ich bin so. Kannst du bei dir ja mal reinspüren, wie es dir geht, wenn du sagst, ich bin ein Perfektionist oder ich habe eine perfektionistische Seite, die sich jetzt im Moment gerade meldet. Was würdest du sagen? Was ist eine unterschiedliche Wirkung, wenn du das jetzt gerade so hörst?
Ich finde, es macht extrem viel aus, indem dass man wie so das Gefühl hat, ja, man richtet alles nach dem aus. Man ist ein Perfektionist oder eine Perfektionistin. Oder man sagt, ja, man hat das auch. Und vielleicht hat man ja aber dann auch noch die Seite, die eher chaotisch ist, zum Perfektionist.
Genau, das ist dann meistens so der Ausgleich. Und die Seite ist dann auch in einem rein. Aber dann die eben auch auf Abstand bringen. Weil meistens haben die Seiten eine positive Absicht für einen. Und mal zu fragen, okay, denn was ist die positive Absicht vom Perfektionist? Oder was ist die positive Absicht vom Chaot in einem rein? Und gleichzeitig, was würden die Seiten befürchten, würde passieren, wenn sie sich nicht melden würden? Mhm, und so ein bisschen in Dialog zu kommen mit diesen Seiten, das ist einer der Therapieansätze. IFS nennt sich das, Internally Family System Therapie, ist eine der schnellst wachsenden Therapieformen in den USA, wo man so mit inneren Anteilen dann wirklich sehr konkret ins Gespräch geht.
Also, was heisst das, nie mal ansprechen? Wie muss man sich das vorstellen? Genau. Vielleicht können wir dort jetzt gerade noch schnell darauf eingehen und dann gehen wir nachher weiter. Aber erzähl uns das
doch gerade. Ja, nach dem Motto der perfektionistischen Seite oder die Seite, wenn sich die melden, dann mal zu fragen, wenn du dich nochmal in eine Situation hineinversetzt, wo der Perfektionist so aktiv war, wo im Körper spürst du den? Und dann meistens ist das irgendwie eine Beklemmung auf der Brust oder irgendwo jemand, der einem da den Hals zudrückt oder hockt auf den Schultern. Man merkt da einen Druck, wo man so wie ja, unter Druck kommt. Und dann geht es darum, den mal zu benennen und den mal innerlich auf Abstand zu bringen. Manchmal mache ich dann wie ein Casting, wo man dann für die Seite, für den Perfektionist, quasi du bist die Regisseurin von dieser perfektionistischen Seite, wo nimmst du die wahr? Und wenn du jetzt quasi Direktorin wärst, wer würdest du da quasi für die Seite casten? Und was für eine Figur taucht da auf? Oder was für eine Person? Und dann hast du vielleicht das Bild, quasi Perfektionismus, dann kommt, weiss auch nicht, kommt dir gerade irgendein Bild in den Sinn?
Für Perfektionismus?
Für die Seite, die sich dann je nachdem meldet.
Also jetzt, also für Perfektionismus kommt mir ein Bild von einem, so ein, wie sagt man, Süsseli-Papier.
Okay, so kleinkariert.
Ja.
Okay, gut. Das ist eben, man könnte so ein Häuslipapier nehmen für die Seite oder vielleicht einen kleinkarierten, eine Person, wo vielleicht so einen Anzug anhat, kleinkariert. Und dann ging es darum, quasi die, wo, eben, wenn du es dann so in der Brust wahrnimmst, weil es da ein Druck ist, den mal auf Abstand zu bringen. Und den in diesem Raum beispielsweise mal auf den Sessel dahinter zu setzen.
Ja.
Und das hat oft gerade eine Wirkung.
Ja, dass es wie nicht mehr bei sich, also dass man es nicht mehr bei sich selber hat, sondern dass man es von sich distanziert und es mal wie in Abstand geht.
Genau, weil sonst bist du eben hoch identifiziert mit dem und das hat gerade Wirkung.
Ja.
Eben, ich bin kleinkariert oder ich muss perfekt etwas machen. Und Perfektionismus im Buch beschreibe ich es auch, ist wie ein präventiver Versuch, andere gnädig zu stimmen. Also ich mache alles so perfekt, dass mich andere nicht mehr ablehnen
können. Spannend.
Und da würde man dann jetzt den Perfektionist, der kleinkariert, der da einer sitzt auf dem Stuhl, das bist ja nicht du als ganze Person, da ist eine Seite von dir, die sich meldet, mit dem würde man jetzt ins Gespräch kommen. Und mal zu fragen, was ist seine Absicht, was befürchtet er, würde passieren, wenn er sich nicht ständig melden würde, was meistens würde er einem schützen vor irgendetwas, vor was dann und so weiter. Da würde man jetzt ein bisschen tiefer gehen.
Mich nimmt noch Wunder, also Perfektionismus ist einer, wo man viel hört, oder so ein Glaubenssatz, oder du musst perfekt sein. Was gibt es sonst noch, was begegnet dir viel jetzt in deinen Gesprächen?
Ich greife jetzt gerade mal schnell zu meinem Buch zurück. Und hat da so eine Liste drin. Ich unterscheide es dann auch ein bisschen von den verschiedenen Arten von Glaubenssätzen. Eben sind es eher selbstwertorientierte Glaubenssätze, die mit dem Selbstwert etwas zu tun haben. Das kann dann sein, ich genüge nicht, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert, ich bin unfähig, ich bin zu nichts zu brauchen, so in die Richtung. Oder ich bin ein Versager, ich bin nicht erwünscht, nicht willkommen. Das könnte so selbstwertorientierte Glaubenssätze sein. Und die treffe ich immer wieder in den Beratungen. Oder dann beziehungsorientierte Glaubenssätze. Ich darf niemanden enttäuschen. Ich bin immer für andere da. Oder ich muss Pflicht erfüllen. Ich muss alle Erwartungen erfüllen, die da im Umfeld eigentlich auf mich einstürzen, stürmen oder die ich wahrnehme. Oder ich muss mich anpassen, immer lieb, nett und brav sein, damit ich dazugehöre. Und gerade Zugehörigkeit ist ja ein wichtiges Grundbedürfnis vom Mensch. Und wir tun fast alles, um dem können gerecht werden. Oder dann eben auch verhaltensorientierte Glaubenssätze. Ich muss immer stark sein. Ich darf keine Schwächen zeigen. Viele Männer haben mit dem oft zu tun. Nach dem Motto, ich muss gegen aussen stark sein, ich muss es im Griff haben, ich muss es kontrollieren. Und gerade im Geschäftsumfeld, ich darf ja keine Schwächen zeigen, weil sonst bin ich weg vom Fenster oder ich werde nicht mehr respektiert. Das sind dann so Aspekte, die mitlaufen. Oder eben, ich muss alles perfekt machen, was wir jetzt schon hatten. Muss es allein schaffen und so weiter.
Also es gibt die drei verschiedenen Felder, wo man eigentlich schauen kann, wo dass man am meisten von diesen Glaubenssätzen hat. Habe ich das richtig verstanden? Also
ja.
Das, was auf den Selbstwert geht, das, was in Beziehung geht und der dritte...
Auf der Verhaltensebene, ja. Man könnte auch anders anfangen und mal, wenn man ein Bild würde wollen, von einem Baum. Was für Früchte zeigt sich an deinem Lebensbaum? Sind das schöne Früchte, die schön wachsen? Oder sind die eher schrumpelig, die Früchte, die sich im eigenen Leben zeigen? Oder gibt es überhaupt keine Früchte an diesem Baum? Und dort mal herzuschauen, was ist eigentlich so ein bisschen auf der Performance-Ebene? Was für Früchte zeigen sich dort? So ein bisschen im beruflichen Umfeld, auf der Erfolgsseite. Zeigen sich dort Früchte, die eigentlich positiv sind und ich eigentlich cool finde.
Also Sachen, dass man wie merkt, ah, da habe ich etwas bewirken können, da ist etwas entstanden aus dem, dass ich Ideen gehabt habe oder mich reingegeben habe oder etwas geschafft habe. So,
absolut.
Das sind Früchte.
Das könnte eine Art von Frucht sein, genau, was sich zeigt in deinem Leben oder in deinem Lebensbaum. Das andere ist auf der Beziehungsebene mal heranschauen. Wie sind eigentlich Beziehungen in meinem Umfeld, wo ich habe? Sei das in der Partnerschaft, zu den Kindern, zum Umfeld. Wo komme ich dort immer wieder an Grenzen her oder in Probleme hinein? Was zeigt sich auf der Beziehungsebene? Eben nicht nur der Performance-Ebene, der Leistungsebene, sondern auf der Beziehungsebene. Und ein dritter Bereich wäre noch auf der mentalen Ebene, mental-emotional. Was zeigt sich dort für Früchte? Zeigt sich da eher eine Zuversicht, eine Neugier, eine Motivation, ein Mut, den Tag anzupacken? Oder bin ich grundsätzlich eher einfach ängstlich unterwegs, so ein bisschen in einer depressiven Grundstimmung? Oder habe ich mit Selbstzweifel etwas am Hut oder mit dem zu kämpfen? Und das sind ja dann auch eine Art von Früchten, die sich zeigen. Vielleicht eben nicht unbedingt die ich möchte. Und dann, das könnte mal so ein erster Indikator sein, dort mal herzuschauen, was zeigt sich eben auf der Performance-Ebene, auf der Beziehungsebene und so ein bisschen auf der mentalen Ebene. Was für Früchte ernte ich immer wieder in meinem eigenen Leben?
Und also dort mal bei sich herzuschauen und dann schauen, warum hat man denn die?
Dann kann man ja mal ein bisschen tiefer gehen, weil wenn man nur das Symptom quasi umschrübelt und vielleicht an diesem Baum dann die Birne, weil sie nicht ganz so schön ist, dann an dieser Birne ein bisschen umtöckterlt, dann kann man das machen. Die Wirkung wird nicht so wahnsinnig da sein, sondern dann kann man mal herschauen, okay, was hat man für einen Stamm? Wie sieht der aus? Eben, das könnte dann vielleicht Strategien sein, die man im Leben etabliert hat oder Fähigkeiten, Skills, die man entwickelt hat. Und dann mal fragen, ja, müssen wir vielleicht auf dieser Ebene ansetzen? Das ist dann ein bisschen tiefer, aber noch nicht im Wurzelbereich. Aber mal zu überlegen, ja, vielleicht muss ich auf der Strategieebene oder auf der Fähigkeitsebene noch etwas trainieren. Ich muss noch eine Weiterbildung machen. Weil mehr vom Gleichen bringt kein anderes Resultat. Sondern dann muss vielleicht etwas Neues reinkommen. Und wenn man merkt, okay, nein, auf der Fähigkeitsseite und Strategieseite, da bin ich eigentlich gut unterwegs, dann kann man noch tiefer gehen und mal die Wurzeln anschauen. Was sind denn so Muster und Prägungen, die eigentlich in der Tiefe dahinter stehen?
Können wir vielleicht da bei dem gerade ein Beispiel machen? Weißt du, so anhand von einem anderen Beispiel, wie jetzt vielleicht vom Perfektionismus, wo auch viel der Fall ist, wo du merkst, dass da noch viel mit jemandem durchgehst?
beispielsweise, ich muss es allen recht machen.
Ja.
Das könnte so ein Beispiel sein, wo sich dann auf das Mal zeigt, ich muss es allen recht machen, eben Leute, die dann ausbrennt sind, die in die Beratung kommen oder erschöpft.
Das wäre eine Frucht.
Das wäre eine Frucht, die sich zeigt, die dann kommen. Eben, die kommen nicht mit dem Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen, sondern die sind erschöpft. Haben viel zu viel auf ihrer To-Do-Liste, und meistens eben haben sie auch Mühe, sich dann abzugrenzen in den Situationen, oder man hat oft auch so ein bisschen Harmonieorientierung und sind für gute Stimmungen oder für Gefühle von anderen, fühlen sie sich verantwortlich. Aber eigentlich als Frucht zeigt sich auf die einen Seite je nachdem gute Beziehungen, die aber manchmal dann auf Kosten von ihrem eigenen geht.
Mhm.
Weil andere fühlen sich dann vielleicht wohl mit dieser Person, aber sie selber sind irgendwo ja, ein bisschen ausgelaugt oder kommen gar nicht zu dem, was sie brauchen.
Mhm.
Das wären dann so ein bisschen schrumpelige Früchte, die vielleicht gegen aussen von der einen Seite wie schön rot aussehen, und so ein roter Nöpfel, und hinten ist er dann angekafelt, aber man sieht die Hinterseite gar nicht.
Mhm.
Und die Hinterseite wären dann so die eigene Seele, die eigentlich immer ständig sagt, du, irgendwie bestimmt nicht, ich komme zu kurz da drin rein. Aber vordergründig, ich muss schauen, dass ich es allen recht mache und dass alle irgendwo happy sind in meinem Umfeld.
Mhm. Mhm.
Und dann kann man mal schauen, okay, was für Strategien, oder wo, wenn es jetzt die Erschöpfung ist, wie organisierst du dein Leben, wie strukturiert bist du unterwegs, einmal so auf der Strategieebene, oder was für Fähigkeiten hast, was hast du schon alles gemacht, um aus dieser Erschöpfung rauszukommen? Treibst Sport, bist achtsam mit dir unterwegs, und wie ist auch die Ernährung, also mal rein auf der sachlich-faktischen Seite das auch mal abchecken.
Mhm.
Und wenn dort vieles eigentlich okay ist, dann mal tiefer zu schauen, okay, woher kennst du das, oder wann hat die Erschöpfung so ein bisschen angefangen? Und wie bist du früher unterwegs gewesen? Und dann taucht dann vielleicht schon auf, okay, wenn ich auch ein bisschen Beispiele erfrage, wo merkst du denn die Erschöpfung mehr, wo weniger? In welcher Konstellation ist das, mehr im beruflichen Umfeld oder mehr im privaten Umfeld? Und dann kommt vielleicht, ja, da sind so viele Ansprüche rum und ich muss gerecht werden und ich kann gar nicht allem gerecht werden. Und schon sind wir schon ein bisschen eher auf der Wurzelebene. Okay, da kommt wie ein Glaubenssatz rein. Könnte sein, dass du allen müsstest recht machen. Und was ist denn die Hoffnung, die du damit verbindest? Wenn du allen alles kannst recht machen, wer bist du denn? In ihren Augen. Und dort kommen wir dann schon auf die Identitätsebene, die viel mit diesen Wurzeln zu tun hat.
Also, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, dann werde ich geliebt.
Genau, dann gehöre ich dazu. Dann werde ich wahrgenommen, dann bin ich angenehm für andere, dann habe ich einen Platz, dann bin ich liebenswert. Und was dann eben nicht trainiert ist, und dort, das ist dann oft so das Gegengewicht, eben gesunde Grenzen setzen, für sich einstehen. Oft haben so Leute dann die Antenne ständig gegen aussen ausgerichtet, und das ist auch ein Muster, wo man so wie die Ursprungsfamilie trainiert. Und man vielleicht merkt, ja, der Mutter geht's nicht gut, ich muss sie schonen, wie ist der Vater heute drauf, muss ich Rücksicht nehmen, sonst gibt's irgendwie das Donnerwetter. Und so Leute haben oft trainiert, die Antenne ständig gegen aussen auszurichten.
Mhm.
Aber die Antenne gegen innen auszurichten, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich? Und wie komme ich zu dem, was ich brauche? Das ist eben in diesem Glaubenssatz gar nicht vorhanden.
Mhm. Also es kommt aus der Kindheit meistens, oder? Es ist prägt von dem, dass man eben vielleicht sich angepasst hat, dass man irgendwie Sachen übernommen hat, vielleicht Sätze, die man immer gehört hat von den Eltern, vom nahen Umfeld, von Bezugspersonen.
Mhm.
Aber es hat auch damit zu tun, was man vielleicht gesehen hat oder wie man reagiert hat, schon als Kind auf Bedürfnisse oder
absolut, ja.
auf Forderungen. Oder?
Ja, genau. Also, es ist vielschichtig. Bei uns zuhause ist ein Satz, den ich von den Eltern oft gehört habe, was sollen da die Nachbarn denken? Das kennen die meisten, oder?
Ja.
Und nur schon, wenn das irgendwie gefühlt die 100 oder 1000 Mal hörst, dann übernimmst du das wie. Und das Kind ist in den ersten 6 bis 8 Jahren halt wirklich ein Schwamm, der einfach alles aufsaugt. Mhm. Das Gefühl, das ist ja so, okay, es ist wichtiger, was andere über mich denken, wie das mir geht und was ich jetzt brauche. Und schon ist irgendwo in den Wurzeln unten etwas angelegt, wo dann je nachdem sich in einer Strategie kann äußern kann, wo dann eben gewisse Früchte erntet ist. Oder aber eine andere Seite, eben Kinder sind ja sehr sensitiv und spüren, wie muss ich mich da verhalten, damit ich dazugehöre? Oder was muss ich machen, dass ich wahrgenommen werde?
Mhm. Wieso haben denn die negative Sätze so eine unglaubliche Kraft? Also eben, es kann einem in ein Burnout führen, hast du selber erlebt oder eben auch an diesem Beispiel jetzt gerade erzählt. Ich meine, wieso ist das so?
Ja, das sind halt innere Überzeugungen, wo dann wie ein grundlegendes Lebensprogramm, wo man wie verinnerlicht. Mhm. Die Glaubenssätze haben ja dann auf die einen Seite eben, was sollen da die anderen denken? Okay, dann nimmt man Rücksicht und dann wird man wieder gelobt und hat Anerkennung auch in diesem Umfeld. Und die Eltern sind dann zufrieden mit einem. Also es hat ja auch eine gewisse Konditionierung, die mit im Boot innen ist, von diesen Glaubenssätzen. Also wenn ich mich als etwas halten oder etwas vermeide, dann geht es mir gut, dann bin ich sicher, dann gehöre ich dazu, dann werde ich ernst und wahrgenommen. Mhm. Und das Bedürfnis, das hinten dran steht, wird dann über die Strategie von diesen Glaubenssätzen letztendlich wie gesichert. Das sind dann so wie Schutzstil, wo man wie unbewusst anfängt etablieren, um sicher zu sein und auch um die eigenen Bedürfnisse, die oft hinter diesen Glaubenssätzen stehen, die man kann abdecken. Eben, sei das Sicherheit, sei das Zugehörigkeit, sei das Bedeutung, sei das Abwechslung. Das sind ganz viele Grundbedürfnisse, wo jeder von uns hat. Ein bisschen zu unterschiedlichen Prozentzahlen. Aber wenn das Thema ist, ich muss dazugehören und ich muss mich sicher fühlen, dann geht man tendenziell eher in Anpassung und ist vorsichtig. Mhm. Und wenn man in der Familie erlebt hat, nur wenn ich mich anpasse, dann bin ich sicher. Dann wird das wie ein Lebensprogramm und das nimmt man mit in sämtliche Beziehungen, in sämtliche Situationen hinein, bis man dann einmal an Grenzen kommt, wo man merkt, okay, mit dem Scheiß komme ich nicht mehr weiter. Im Buch rede ich von Krise, Krankheit und Konflikt, also die 3 unbequemen Ks. Wenn die irgendwo reingrätschen im eigenen Leben, dann kommt man irgendwie nicht mehr weiter.
Also das sind Indikatoren. Dort kann man schauen, also ich meine, solange dass man findet, okay, meine Früchte sind positiv in meinem Lebensbaum, ja, muss man ja nichts machen.
Ja, absolut,
dann hat man,
ja,
sag jetzt mal, wahrscheinlich eher positive Glaubenssätze mitgenommen oder man kann mit anderen schon relativ gut umgehen.
Ja,
aber wenn die 3 Ks kommen, dann muss man dem Fall her schauen.
Ja, man muss gar nicht, aber es macht dann Sinn, dass man dort mal her schaut.
Ja.
Weil sonst erntet man halt mehr von diesen Früchten, die man bisher schon geerntet hat.
Ja.
Und wenn die mühsam sind, negativ oder vielleicht auch selbstzerstörerisch oder man ständig in einem Selbstzweifel ist, dann tut man gut daran, dort mal herzuschauen. Und oft spülen eben so Krisen, Krankheit oder Konflikt, spülen dann die inneren Aspekte durch. Oder man könnte sagen, wie wenn du auf eine Taube drückst.
Mhm.
Wenn Druck ins Leben kommt, dann zeigt sich ja, was in dieser Taube drin ist. Mhm. Ob da Mayonnaise drin ist, Senf, Ketchup oder whatever.
Im besten Fall schon.
Ja, genau. Am liebsten hätte ich Wärmesee, liegt ja aus der Taube.
Stimmt.
Das ist eher mies. Aber eben, wenn Druck ins Leben hineinkommt, dann zeigt sich, dann spült so die Muster halt ein bisschen an die Oberfläche.
Ja. Ja.
Und dann kann man ja damit arbeiten, weil alles, was unbewusst abläuft, das kann man auch nicht verändern. Erst wenn es ins Bewusstsein kommt, dann kann man es eigentlich anfangen verändern oder steuern.
Mhm. Jetzt hast du uns vorhin das Beispiel gegeben, wenn man plötzlich das anfängt zu realisieren, das sind so Sätze, die kommen immer wieder, die habe ich, die limitieren mich, die sagen mir immer, ja nein, mach es doch nicht, die anderen können es besser, hast du vorhin schon so einen Satz gebracht, kenne ich auch. Also, solche Sätze nehme ich auch eher zurück und finde so, ja, sollen doch zuerst alle anderen, die sich schon profiliert haben.
Ja, genau. Welcome to the club.
Ja, welcome to the club, genau. Aber da kann man die also zum Beispiel mal adressieren. Man kann sie mal von sich wegschicken. Mhm. Gibt es noch etwas anderes? Weißt, was kann man noch, wie kann man die noch herausfinden, die Sätze?
Ja, es gibt so den Sulze, das ist ein Psychiater aus Deutschland. Der hat sich auch intensiv mit diesen Aspekten auseinandergesetzt. Und er hat eigentlich wie eine Formel entwickelt, wie man so einen Glaubenssatz kann definieren kann. Und der Einstieg von dieser Formel ist, nur wenn ich immer Pünktli mache. Und das, die Pünktli mal zu fühlen für sich. Und wenn ich nie Pünktli mache, dann komme ich Pünktli über. Und vermeide, dass Pünktli passiert. Und das ist dann mehr so eine kognitive Übung, aber das meistens in einem Gespräch kristallisieren sich die Sachen raus und ich nehme den Flipchart und die tun wir dann minutiös miteinander arbeiten im Coaching. Was steht denn da? Also nur wenn ich immer lieb, nicht brav bin und wenn ich nie laut wird oder wütig wird, dann komme ich über was, nämlich ja, dann bin ich zugehörig, ich bin angenehm für andere und vermeide, dass ich irgendwie ausgrenzt werde. Mhm. Und das könnte dann so ein Glaubenssatz sein. Das wäre so eine Art, um diesen Glaubenssatz ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und nur schon das mal können auf den Punkt zu bringen und können zu definieren und zu sagen, okay, ja genau, das ist eigentlich mein Muster, das ständig abläuft. Mhm. Und dann geht's darum, dann den mal mitzunehmen und mal zuerst im Leben mal ein bisschen zu beobachten. Wo kommt der überall vor? In welchen Setting habe ich immer wieder das Gefühl, ich muss lieb, nett und brav oder angepasst sein. Und das mal zu beobachten, dann Situationen aufschreiben und dann die mitnehmen ins nächste Gespräch. Mhm. Und dort ist dann schon wieder viel Nahrung drin, wo man dann merkt, okay, der Glaubenssatz braucht vielleicht noch eine gewisse Korrektur, oder ist noch nicht ganz stimmig, aber oft kommt dann so wie ein Aha-Erlebnis, ich habe gar nicht gewusst, dass das ständig eigentlich bei mir abläuft. Mhm. Und nur schon das zu erkennen, kann schon mal eine Erleichterung geben, weil man es dann alles, was benannt ist oder was man benennen kann, verliert schon 50% an der Kraft.
Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst entspannter. Prosperita.ch.
Es ist ja eigentlich das noch das Fiese, oder? Das sind Gedanken, die wir haben im Kopf. Aber das ist ja unsere Realität. Was wir denken, das ist unsere Realität.
Ist eine gefühlte Realität, ja, oder eine private Logik.
Ja.
Weil, und die Gedanken, die haben unglaublich viel Macht. Aber auf der anderen Seite, glaub nicht allem, was du denkst. Das ist eine andere Aussage. Also, wir nehmen das oft für bare Münze, was wir da an Gedanken immer wieder innerlich wälzen. Und es gibt Psychologen, die sagen, wir denken 80-90% eigentlich immer das Gleiche, was wir gestern schon gedacht haben. Und oft sind das so Wiederholungen, wo immer wieder so die gleichen Muster ablaufen, die gleichen Gedankenspiele, wo wieder die gleichen Emotionen auslösen, wo wieder ein ähnliches Verhalten bestimmt, wo man eigentlich bisher schon immer eigentlich repliziert hat oder wiederholt hat. Mhm. Und wenn man anfängt, die Gedanken zu ändern, das hat eine Wirkung auf die Emotionen und die Emotionen sind ja der Motor von unserem Verhalten. Und von dem her ist das schon mal entscheidend, dort mal herzuschauen, hey, oder mal aufzuschreiben. Oder mal einen Stopp einzulegen im Alltag. Hey, Stopp, was habe ich jetzt gerade die letzten 10 Minuten? Was habe ich jetzt so gedacht? Und dann mal, okay, meistens hat man dann das Gefühl, ja, ich denke überhaupt nichts.
Ja.
Es ist eigentlich nur Leere in mir rein. Und trotzdem mal zu versuchen, aufzuschreiben, was habe ich jetzt eigentlich bewusst oder eben unbewusst gedacht in den letzten 10 Minuten. Oh, ich muss noch posten, oh, was sollen die Kinder jetzt, die müsste ich noch abholen. Oh, vielleicht bin ich zu spät, oh, was denken denn die? Und, oder ja, mein Chef, der erwartet heute von mir eine besondere Performance, muss noch eine Präsentation vorbereiten. Ja, hoffentlich kommt das gut an dann, oder am Abend, wenn ich heimkomme. Gestern hatte ich einen Streit mit der Partnerin und was denkt sie jetzt eigentlich? Und das sind alles so die Denkmuster, die ablaufen, aber eben unbewusst, aber haben eine Wirkung auf der emotionalen Ebene.
Mhm. Also die mal können aufschreiben, sie warnen, sie erst mal, also das ist ja der erste Schritt, sich mal bewusst werden.
Absolut.
Oder? Was können wir mitgeben, wo man nicht in ein Gespräch muss gehen, ich sage es jetzt mal so, sondern was kann man selber noch machen? Kann man die überhaupt selber verwandeln oder verändern?
Ja, es ist manchmal schon gut, mal in einem Gespräch in einen Spiegel überzukommen. Mhm. Weil für einen selber ist das alles so logisch und so normal, dass man all das denkt. Weil eben die Gedankenmuster, das sind ja auch alles neuronale Verbindungen und die haben schon je nachdem 30, 40 Jahre einen Wettbewerbsvorsprung. Und die haben wir immer wieder wiederholt und innerlich so verinnert, die sind fast ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und manchmal braucht es da wie eine Aussensicht. Mhm.
Aber wenn man es jetzt realisiert hat, wenn man es jetzt merkt und man weiss, man hat das, das kommt immer wieder. Mhm. Also,
und dann mal die Aspekte auch anfangen hinterfragen. Eben wenn so ein Glaubenssatz auftaucht, oder ich bin nicht gut genug. Und dann mal zu fragen, ist das wirklich wahr? Was ich da denke. Und es gibt von der Betty Karen, hat so eine Formeln auch ein bisschen entwickelt, nach dem Motto, wo es darum geht, die Glaubenssätze zu hinterfragen. Und das eine ist es wirklich wahr? Und das zweite ist, wie geht es mir, wenn ich dem glaube?
Wahrscheinlich geht es einem dann okay, weil man kennt es ja.
Ja, je nachdem. Oder eben kommt innerlich unter Druck oder getraut sich dann nicht, etwas anzupacken. Und es geht einem dann meistens nicht, vielleicht eben okay, weil man es kennt. Aber meistens hat es doch auch ein bisschen eine kräfteraubende Wirkung. Mhm. Und dann sich mal zu fragen, wer wäre ich eigentlich ohne den Gedanken? Mhm. Wie würde es mir gehen, wenn ich den Gedanken gar nicht hätte? Und meistens kommt dann wie eine Erleichterung rein und man kann merken, okay, das stimmt eigentlich, wenn ich jetzt den Gedanken nicht hätte, was andere über mich denken und mir das wie ein bisschen gleicher wäre, dann könnte ich ja viel freier auftreten, dann könnte ich ja mehr sagen, was ich denke. Dann könnte ich mir erlauben, viel mehr zu mir zu stehen. Und müsste nicht zuerst schauen, dass es allen anderen gut geht, bis ich dann mal zu dem komme. Und schon sind wir so ein bisschen in einem Reframing rein. Eben, was könnte denn das Gegenteil sein? Nach dem Motto, eben, ich muss allen recht machen. Wenn man das umkehrt, nur mal den Satz umkehrt, könnte man ja sagen, ja, ich darf es auch mir selber recht machen. Das wäre jetzt so eine Umkehrung von dem Glaubenssatz. Ich muss es allen anderen recht machen. Okay, und das bringt schon auch eine Entspannung rein. Mhm. Hey, ich darf es heute auch mal mir recht machen. Und nur schon mit dem Erlaubersatz, wenn ich dann denen sage, mal in den Tag reingehen und mal schauen, wie geht's dir denn, wenn du jetzt mal mit dem Belief System, mit dem Glaubenssatz jetzt mal durch den nächsten Tag durchgehst. Mhm. Ich darf es heute auch mir recht machen.
Ich glaube, dort hat ja dann vielfach, kommt es ja noch tiefer, es geht ja dann auch um die Identität wahrscheinlich. Bin ich denn gut genug? Darf ich denn mich vor andere setzen? Habe ich denn mehr Wert als alle anderen? Mhm. Wieso soll ich es mir jetzt nur recht machen, also in dem innen?
Ja.
Was kann einem dort helfen, auch, dass man da vielleicht sich selber den Zuspruch geben kann?
Ja, eben, es war jetzt interessant, wie du es formuliert hast. Entweder die anderen oder dann ich. Also entweder ich übergang mich, schaue nur für die anderen, oder dann schaue ich nur für mich und bin ein Egoist par excellence. Mhm. Und es gibt ja dort noch vieles zwischendrin.
Ja.
Und dann mal zu entdecken, okay, wenn ich anfange, für mich und meine Bedürfnisse einstehe, oder dass es auch mir darf gut gehen, oder ich es auch mir darf recht machen, dass ich dann nicht einfach ein Egoist bin, sondern vielleicht habe ich es einfach trainiert, dass meine Bedürfnisse einfach immer hinten anstehen. Ein Psychiater, wo ich eine Traumaausbildung gemacht habe in Deutschland, der hat ab und zu gesagt, man tischt den anderen ein Fünfgang-Menü auf und das innere Kind verhungert auf den Kellersteigen bei Wasser und Brot.
Mhm.
Und der ist mir eingefahren. Und hat mit dem Glaubenssatz, eben, ich muss allen recht machen, ein bisschen etwas zu tun, eben, man tischt den anderen ein Fünfgang-Menü auf. Und wenn man jetzt quasi für sich beansprucht, okay, ich habe auch mal eine Bratwurst verdient,
yeah,
ist ja das noch nie ein Fünfgang-Menü und ich schaue überhaupt nicht mehr für die anderen. Aber ich gebe mich nicht mehr einfach nur mit Wasser und Brot zufrieden. Und das heisst ja nicht gleichzeitig, ich schaue nicht mehr auch für die anderen. Aber dass man die Mitte anfängt ausloten zwischen, es geht nur um die anderen oder es geht nur um mich. Was gibt's denn da noch zwischen dir? Mhm. Da gibt's ganz viele Optionen.
Es gibt doch auch in der Bibel den Vers, das heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Mhm.
Dort geht's ja auch nicht darum, dass man nur sich selber liebt, sondern eben auch den Nächsten. Also, dass es so wie ein Gleiches gibt. Also beides,
genau,
ist wichtig, ja, sagt
er
das.
Hat wie eine Wechselwirkung.
Ja.
Und auch wenn ich eigentlich nicht innerlich auch gefüllt bin, dann gebe ich ja aus einem leeren Glas raus etwas weiter, wenn ich nur mich ständig um die anderen kümmere. Und laugen dann immer mehr auf. Also von dem her ist es ja auch wichtig, auch gut für sich selber zu achten. Und es kommt mir jetzt gerade, weil du einen Bibelvers zitierst, kommt mir jetzt ein Sinn, der Paulus hat eine Abschiedsrede gehalten in Milet. Also er hat gewusst, er ist mit der Gemeinde von Ephesus lang unterwegs gewesen und hat dann die Leiter zusammengenommen in Milet.
Mhm.
Und hat dann quasi so eine Schlussrede gehalten, weil er gewusst hat, er sieht es wahrscheinlich nicht mehr. Und dann ist ja spannend, zum Herren zu schauen, was ist denn dem Paulus so wichtig, wo er den Leiter noch mitgibt.
Mhm.
Und im Zentrum von dieser Rede in Milet heisst es eigentlich, habt Acht auf euch selbst und die ganze Herde. Und ich finde es spannend, dass zuerst steht, hey, gib Acht auf dich selber. Was du brauchst, wer du bist, das hat Wirkung. Und dann schau aber auch den ganzen Herden. Also sind ja alles Gemeindeleiter gewesen. Und die zwei Sachen zusammenzubringen, eben nicht einfach sich aufzuopfern, dass nur immer der Gemeinde gut geht oder dieser Herde, sondern auch achtsam heranschauen, habt Acht auf euch selbst.
Mhm. Also das ist eine biblische Geschichte, die du jetzt erzählt, genau, hast von dem Paulus. Kann einem denn der Glaube, so grundsätzlich jetzt neben dem, dass man eben vielleicht eine Geschichte lesen kann in der Bibel oder so, helfen in diesem Thema?
Ja, ich finde sehr wohl. Also für mich ist das ganz eine wichtige Ressource. Weil eben, manchmal denke ich so negativ über mich. Und mein innerer Kritiker, das wäre jetzt noch einer, wo man auch könnte, neben den Perfektionist setzen, da hinten auf den Stuhl, der ist oft so stark. Und dort hat die Bibel so viel Zuspruch, wie Gott mich sieht. Wenn ich denke, ja, ich kann nichts und bin nichts, wo Gott mir wie zuspricht, mol, ich habe dich wunderbar geschaffen, du bist begabt, du hast Fähigkeiten, und er möchte, dass ich etwas bewirke. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Und er traut mir das zu. Und das ist für mich sehr, sehr eine starke Motivation. Da habe ich wie eine Rückendeckung,
mhm,
von einer höheren Instanz, wo mir den Zuspruch gibt, hey, mal, du bist nicht allein. Ich bin mit dir und du bist geliebt, du bist gewollt und du bist gemeint, ohne dass du zuerst eine Leistung vollbringen musst.
Mhm.
Sondern du bist angenommen. Und das löst bei mir ja schon mal Entspannung aus, weil dann muss ich nicht mehr irgendetwas machen, um anzukommen oder um dazuzugehören, sondern ich darf dann etwas leisten, weil ich einfach aus dieser Begabung, die ich geschenkt bekommen habe, etwas kann machen und andere kann bereichern damit oder kann weiterhelfen und kann dann weitere Aktionen loslassen, weil ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass die mich dann gut finden.
Also es braucht nicht schon ein ganzes Umfeld, das einem ermutigt, dass man etwas anderes kann, sondern es ist ja schon. Es ist schon, indem dass Gott das einem schon zuspricht.
Also, genau. Das löst einfach wie auf einer tieferen Ebene an. Kann eine Entspannung auslösen. Ich bin gemeint, ich bin gewollt und ich bin geliebt. Das sind für mich so drei Kernaspekte, wo unser Wesen wie ausmacht und wo Gott uns zuspricht. Quasi, ja, er hat mich wundervoll gemacht.
Also etwas, wo man irgendwie sich vielleicht mal so ein bisschen kann verinnerlichen oder probieren verinnerlichen, dass man das schon mal über sich aussprechen kann. Wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, dass das nachher in einem drin ist, wie Glaubenssätze, die man über vielleicht 50 Jahre oder wie manches Jahr, dass man schon lebt, schon eintrainiert hat und man die ganze Zeit immer sich wieder gesagt hat. Also kann man vorstellen, ist das nicht so einfach dann mit den Positiven? Du hast gesagt, was sind es? 77%, die man negativ denkt, ja, genau. 23%, die man positiv. Ja. Also dass die dann mehr Einzug können haben in unseren Gedanken. Was muss man machen, dass das passiert?
Ja, eben zuerst mal überhaupt das wahrzunehmen, was abläuft. Und dann mal herzuschauen, was wäre eigentlich ein Erlaubersatz. Eben, vorher haben wir ja quasi hergeschaut, nur wenn ich immer lieb, nett und brav bin und ich nie wütig werde, dann komme ich Zugehörigkeit über und wird nicht ausgrenzt oder abgelehnt. Und da können wir jetzt auch mal dann umkehren und mal herschauen, okay, was wäre denn ein Erlaubersatz? Also beispielsweise, ich erlaube mir öfters oder mehr, meine Meinung auch einzubringen. Und muss nicht immer einfach abschlucken, lieb, nett und brav sein. Und kommt trotzdem über, was ich brauche, nämlich eine gewisse Zugehörigkeit. Und wird dann eigentlich vielleicht noch fast mehr respektiert und wertgeschätzt, wenn ich zu mir stehe, wieder wenn ich einfach irgendwo ein Fähnchen im Wind bin.
Also du sagst jetzt mehr, aber mehr das machen, das ist ja wahrscheinlich eher so, dass man dann eben nicht macht, wenn man es so macht, oder? Würdest du dann sagen, irgendwie so, probier es einmal in der Woche? Oder hast du irgendwie, was gibst du damals für Tipps?
Ja, die Wörter sind nicht unentscheidend. Wenn ich sage, ich mache das jetzt in Zukunft so, dann setzt man sich gerade wieder unter Druck. Und hat das Gefühl, wenn ich heute Abend dann ins Bett gehe und ich habe es wieder nicht gemacht, dann ist man so entmutigt, dass man sagt, ja, das funktioniert überhaupt nicht.
Dann kommt der Glaubenssatz, das hast du schon wieder nicht geschafft.
Ja, genau. Dann könnte man dort wieder ansetzen, genau. Und dann kann man auch dann wieder sagen, okay, du darfst auch da ein bisschen auf die Seite stehen, die Seite, die sich ja dann meldet in dir rein. Und wenn man sagt, ich erlaube es mir öfters, oder ein bisschen mehr als bisher. Was löst das bei dir aus, wenn du das so dir würdest sagen?
Ja, dass man eben den Druck nicht hat. Man muss es dann bis morgen gemacht haben, sondern man kann einfach wieder einmal daran denken.
Genau.
Oder
es öfter. Es gibt wie eine innere Freiheit.
Ja.
Und alles, was über Druck läuft, das wirst du nicht durchziehen. Sondern es muss aus einer inneren Freiheit raus auch eben so einen neuen Erlaubersatz geboren werden, wo ich nachher darf ausprobieren. Und ich rede dann auch von Ehrenrunden. Du wirst auch immer wieder im alten Glaubenssatz reinlanden. Und das ist nicht schlimm, sondern dann wieder zu sagen, okay, halt der Perfektionist, der hockt jetzt halt wieder mit im Boot rein. Du darfst wieder ein bisschen auf die Seite stehen. Da haben wir jetzt noch einen anderen Kollegen, der auftauchen will. Und jetzt würde ich heute dem ein bisschen mehr Raum geben.
Kannst du da noch mal ganz kurz an die Hand geben? Was würdest du jetzt sagen? Erster Schritt?
Genau, zuerst mal wahrnehmen, mal bewusst machen. Was denkt sie mir eigentlich den lieben langen Tag? Und das aufschreiben. Und das mal über mehrere Tage und dann mal rauspicken. Was sind so die Wiederholungen? Was kommt immer wieder vor? Und dort dann quasi, dort ist meistens so ein Glaubenssatz dahinter. Und den mal zu formulieren. Und dann als zweiter Punkt einmal zu hinterfragen, ist das wirklich wahr? Wie geht's mir, wenn ich dem glaube? Könnte es nicht auch ganz anders sein? Den einfach mal so ein bisschen zu challengen und zu hinterfragen. Und dann noch einmal einfach den Glaubenssatz mal umzudrehen, umzukehren. Wie könnte ich den jetzt eigentlich anders formulieren, dass es ein förderlicher Glaubenssatz wird, wo mich innerlich motiviert, wo mich innerlich freisetzt, wo mir Mut macht, etwas auszuprobieren, ohne es gerade schon müssen zu können. Und dann mit dem neuen Erlaubersatz mal sich eben zu erlauben, neue Erfahrungen zu sammeln. Und es braucht dann wie positive Erfahrungen, die man macht. Okay, ich habe jetzt vielleicht meine Meinung ein bisschen mehr gesagt. Es ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Und ich bin nicht gestorben, sondern ich lebe ja noch und andere haben darauf reagiert. Und schon hat man eine positive Bestätigung, wo neue neuronale Verbindungen können entstehen im Gehirn, wo dann wie eine Alternative bietet zu den bisherigen Glaubenssätzen, wie neue Wege gebahnt werden, wo man sich weiterentwickeln kann.
Mm. Christoph Hickert, ich bin mega froh, dass dein Glaubenssatz nicht so viel Macht hat, dass du heute nicht mit mir das Gespräch geführt hast, sondern dass du dir wahrscheinlich gesagt hast, doch, das kann ich, weil ich kann da etwas sagen, weil du hast etwas zu sagen. Ich danke vielmals, dass du uns da so viel gelernt hast über Glaubenssätze. Merci dir.
Mm-hmm. Danke dir, spannend gewesen.
Ja, wer wäre ich, wenn ich den Satz nicht in meinem Kopf hätte? Das klingt noch ein bisschen nachher bei mir. Was für ein Potenzial, oder? Also ich glaube, da gäbe es noch den einen oder anderen Satz, den ich ein bisschen möchte auf den Stuhl dort 2 Meter von mir weg platzieren und wo eigentlich gar nicht so viel Raum in mir selber kommt. Also ich wünsche uns ganz viel Achtsamkeit, dass wir diese Glaubenssätze entlarven können und wir neue Möglichkeiten für unser Leben entdecken können. Schreib uns, was da deine Erfahrung ist damit. Nimmt mich Wunder. In den Shownotes hat es Kontaktangaben und dort findest du auch noch Links zu den Podcasts über seine Kind, Selbstmitgefühl oder auch zu dem Buch von Christoph Hickert. Es heisst «Nur wer sich ändert, bleibt lebendig». Jetzt danke vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.